Es ist einfach wunderbar, euch zu sehen, auch dass du dabei bist. Und viele fragen sich, was passiert nach Corona? Wie wird unsere Welt aussehen, wenn alles irgendwie dann letztendlich vorbei ist? Und ich finde das ganz spannend, weil wir sind schon über ein Jahr in dieser besonderen Krise und die vieles an die Oberfläche bringt, was nicht funktioniert, beziehungsweise was vorher auch nicht funktioniert hat. Und ich habe das Gefühl, oder persönlich sehe ich auch die Gefahr, dass diese Krise, die wir gerade haben, auch andere Krisen nicht wirklich erkennen lässt. So, ich merke das einfach, wir haben jetzt Lieferknappheit, so Rohstoffknappheit und für alles ist irgendwie Corona schuld. Ja, alles so immer Corona und Covid und überall immer dieser Button, ja wegen Corona. Und ganz ehrlich, nicht für alles ist Corona schuld. Nicht für alles ist Corona schuld. Auch in unserem Leben, auch in deinem Leben, auch in unserer Kirche, nicht für alles ist Corona schuld. Und man darf es nicht einfach, sag mal so, man muss aufpassen, dass man bestimmte Dinge nicht irgendwie vorschiebt und als Entschuldigung nimmt, um irgendwie an die anderen Sachen nicht zu arbeiten. Persönlich sehe ich auch eine Krise gerade hier in unserer Welt oder auch gerade in Deutschland so ein bisschen heraufkommen und das beschäftigt mich irgendwie sehr. Und zwar, unsere Gesellschaft war so selten polarisiert wie heute. Wir haben es irgendwie verlernt, nicht einer Meinung zu sein. Wir haben es irgendwie verlernt, ein vernünftiges Gespräch zu führen, miteinander irgendwie in Austausch zu kommen. Und wenn jemand eine Meinung hat, dann schieben wir einen sofort in die extreme Ecke, sei es rechts oder sei es links, was auch immer das bedeutet. So, und du hast vielleicht eine Meinung, die richtig gut ist und du willst die sagen und du wirst sofort in einer der Ecken irgendwie reingeschoben oder in eine Schublade reingeschoben, wo du nicht mehr rauskommst. Und wir haben es irgendwie verlernt, die Meinung einander zu sagen, und auch zu sagen gleichzeitig, ich liebe dich als Person, auch wenn du anderer Meinung bist. Ich bin in sozialen Medien unterwegs, weiß nicht, wer auch unterwegs ist in sozialen Medien und wir sehen das einfach, wenn eine Diskussion einfach kommt, wie Öl ins Feuer gegossen wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, es geht gar nicht mehr um die Sache, es geht um die Diskussion. Und ich habe mich selber beobachtet schon ein paar Mal, wie ich angefangen habe, irgendwie ein Statement zu etwas zu bringen, und angefangen habe zu schreiben und zu tippen und dann löschst du wieder und dann tippst du wieder und dann denkst du nach. Und letztendlich habe ich gedacht, wie ist das jetzt? Wenn du dieses Statement jetzt setzt, gießt du auch mehr Öl ins Feuer? Bringst du die Seiten zusammen? Ja, macht das überhaupt Sinn? Und es ist wirklich häufiger so gewesen, ich habe letztendlich gar nichts gepostet, weil ich hatte gar keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock, was zu posten, irgendwie Diskussion zu haben, weil ich poste nicht, um irgendwie Diskussionen auszulösen, sondern hey, die Frage ist, was ist das höhere Ziel in unserem Leben? Und ich weiß nicht, wie es dir einfach geht. Ich glaube auch nicht, dass das so nur so ist in unserer Bundesrepublik, sondern auch in unserer Kirche, da macht es nicht Halt. Ich finde auch spannend, dass es ein Thema ist, global, auf der ganzen Welt. Auch was wir gesehen haben in Amerika, auch Anfang von Corona, ganze Sache mit Diskriminierung und Rassen, was man heute schon gar nicht mehr sagen darf. Bestimmte Worte darfst du schon gar nicht mehr sagen heute, die haben eine ganz bestimmte Auswirkung gehabt. Ja? Querdenken ist ja eigentlich positiv. Ja, jetzt hat es einen absolut negativen Touch. Du kannst ja nicht mehr sagen, ich brauche nochmal einen Querdenker bei mir in meinem Team. So, vor 5 Jahren habe ich ja gesagt, ich brauche noch jemanden, der so richtig querdenkt. Das darfst du heute gar nicht mehr sagen. So, ne? Und ich finde das so spannend, weil wir legen irgendwie auch in unserem Glauben oder auch mit uns irgendwie, wo wir hier gemeinsam auch als Kirche irgendwie leben, so einen Eiertanz hin und du versuchst irgendwie so richtig vorsichtig zu sein, ja, und es ist anstrengend geworden. Vielleicht sagen einige, es ist ja schön, Gideon, du bist eine Person des öffentlichen Rechts. Für dich ist es anstrengend, ich gehe in mein Haus und mache die Tür zu und gehe in meinen Garten, lege mich in die Sonne. So, aber ich glaube, das ist einfach eine Gefahr, die ich einfach persönlich sehe bei uns überall. Und bei allen Problemen, die wir haben, ist es nötig, dass wir uns nicht in Kleinigkeiten verlieren, sondern dass wir das höhere Ziel vor Augen haben. Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen Jesus. Politiker brauchen Jesus. Dein Nachbar braucht Jesus. Kein Rechtsanwalt, der einen schönen Brief schreibt. Kein, der irgendwie mal sagt, dass die Hecke mal endlich wieder geschnitten werden muss oder so oder die Meinung geigt. Dein Nachbar braucht Jesus. Ja, Politiker brauchen Wahrheit und sie brauchen Weisheit. Das ist allein in Jesus zu finden. Wir haben so viele Probleme in unserem Leben. Denken, oh, wenn das kommt und wenn das kommt. Menschen brauchen Jesus. Du brauchst Jesus, ich brauche Jesus. Und das ist die Grundlage. Wir sollten uns auch eher fragen, was könnte unser Beitrag sein, als Christen, auch als Kirche gerade in dieser Welt, wo so viel polarisiert wird, um wirklich miteinander liebevoll zu begegnen. Eine andere Meinung stehen zu lassen und trotzdem zu sagen, hey, ich liebe dich als Person. Ich finde das so spannend, weil ganz ehrlich, auch in unserer Kirche gibt es verschiedene Meinungen. Und die Sache ist, lassen wir uns durch diese Meinung bestimmen und auch auseinanderbringen. Oder ist es dieses höhere Ziel, dass sie sagen, Menschen brauchen Jesus. Ich will ein Beispiel einfach nennen, wo wir merken, wie wir manchmal so in Prozessen sind. Eine Freikirche hat eine Aktion draußen gestartet an einem kalten Tag für Leute und eine junge Bande bewarf sie auf einmal mit Eiern. Und sie zogen sich zurück ins Haus und die junge Bande bewarf dieses Haus letztendlich, die ganze Hauswand mit Eiern und sie zogen sich zurück in die Küche und sie fingen an zu beten. Und dann bekamen sie die Idee durch den Heiligen Geist, wir bringen den jungen Menschen warmen Kakao raus. Und das taten sie auch, sie brachten den jungen Menschen Kakao dann raus und die jungen Leute fragten sich, warum tut ihr das? Und dann sagt die Älteste und Frömmste, ja, weil wir dich lieben, du Wichser. Diese Story ist nicht zum Nachahmen. Aber diese Story zeigt so Prozesse in unserem Leben, wo Gott einfach hineinspricht und wie wir Schritte des Gehorsams gehen und die Dinge tun und unser Herz ist noch nicht so ganz hinterhergekommen. Aber es sind schon mal die richtigen Schritte. Weil die Frage ist, was hätten die Leute in der Küche machen können? Sie hätten diskutieren können. Oh, diese Jugend von heute. Ja, schätzen das überhaupt nicht. Und diese böse Welt. Ja, die sind von der Welt. Wir sind in der Welt. Und wir bleiben uns und wir ziehen uns zurück in unsere heiligen Hallen. Aber sie sind rausgegangen und haben etwas getan, ja, um die Liebe Gottes weiterzubringen. So, wenn es am Anfang nur etwas ist, es zu tun, später kommt das Herz nach. Und ich will dich einfach ermutigen, egal wo du bist, lass dich nicht ablenken vom höheren Ziel. Dass Menschen Jesus brauchen. Lass dich nicht vom Auftrag abbringen, sondern konzentriere dich auf das Wesentliche, denn die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und ich will euch mit hineinnehmen, weil diese Diskussionen, die wir heute haben, die sind nicht neu. Die hatten wir auch schon damals auch in der Kirche. Und Paulus schreibt in Römer 14, Vers 17 bis 19 folgendes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wer daran Christus dient, findet Wohlgefallen bei Gott und Anerkennung bei den Menschen. Wir wollen uns also einsetzen für das, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Wer will das auch tun? Dafür einsetzen, was der gegenseitigen Erbauung dient. Paulus war viel unterwegs und ich bin nicht neidisch auf Paulus, wenn ich so sein Leben betrachte. Viele sagen ja, die wollen so sein wie Paulus. Ich bin nun wirklich nicht neidisch. Kleinere Kirchen, größere Kirchen hat er begleitet, aufgebaut. Er war ein absoluter Pionier und er hatte echt Probleme an der Backe. Permanent Konflikte, die wir lesen, auch die ihn herangetragen wurden. Und natürlich ist es ja so, meistens schreibt man auch einen Brief mit Konflikten. Also es ist nicht so, dass die ganzen Kirchen alle Konflikte hatten. So, aber er antwortet in diesen Situationen, die Sachen waren wirklich heikel. Und hier ging es sozusagen eher so um äußerliche Dinge. Es ging um das Essen, es ging um Trinken, es ging sozusagen um die Speisegebote, Feiertage. Und da hatten sich Parteien gebildet. Parteien, da ging es um rein und um unrein, es ging um richtig, es ging um falsch. Und Leute haben einfach diskutiert, wie verrückt, in der Kirche. Man muss sich das vorstellen, neue Menschen kamen hinzu, die mit den jüdischen Traditionen nichts am Hut hatten. Die kannten überhaupt nichts. Die kannten nichts mit den Speisegeboten, die kannten die ganzen Regeln nicht, über 600 Regeln, die es damals gab. Und sie kamen rein. Und da gab es Leute, die spürten innerlich eine Berufung, dass sie diesen Leuten sagen müssen, was ist richtig und was ist falsch. Ja, was ist rein und was ist unrein und haben sie in die Diskussion mit hineingenommen, in diese Konflikte, in diese Parteiungen, wie es sozusagen die Bibel hier nennt. Ich nenne das so ganz gerne so auf Neudeutsch, das sind so Feuerlöcher. Menschen, die mit einem Feuerlöcher unterwegs sind, so jemand kommt rein, begeistert mit der Feuer der Leidenschaft und dann kommen die einmal mit einem Feuerlöcher machen. Ja, das hatte ich auch mal, Junge. Früher hatte ich die Leidenschaft, aber komm erst mal in mein Alter, dann liest du alles viel gesetzter. Du musst erstmal das Wort Gottes lesen und die 10 Gebote und alles halten, ne? Mit einem Feuerlöscher, einmal so rüber. Ich glaube, Gott hat uns nicht berufen, mit einem Feuerlöscher durch die Gegend zu laufen, sondern ein Feuer der Leidenschaft, ein Feuer der Liebe zu entbrennen für ihn. Und die Frage ist, brennen wir und entfachen wir dieses Feuer oder packen wir den Feuerlöcher aus und killen alles restlos, was da ist? Paulus nimmt uns mit hinein, hier in diesen Text, das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist. Und er ermahnt hier auch, dass wir uns tatsächlich um nebensächliche Sachen kümmern und das Hauptsächliche aus den Augen verlieren, aus dem Fokus nehmen. Und wir hören das nicht so gerne. Ich will euch einfach mit einem Text reinnehmen, auch noch in 1. Korinther 3, der ein bisschen, der ist brutal. Aber ich nehme euch mal mit rein, haltet euch ganz kurz fest, ich habe euch vorbereitet. Ja, steht in der Bibel, 1. Korinther 3, Vers 13 bis 17. Da heißt es, am Tag des Gerichts. Yeah, wer liebt den Tag des Gerichts? Wer freut sich, dass dieser Tag kommt? Ja, ja. Ich freue mich inzwischen, aber war nicht immer so. Ich sehe kaum Hände. Aber okay, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel verdirbt, denn Gottes Tempel ist heilig und ihr seid dieser Tempel. Krasser Text. Ich will das einfach mal so kurz zusammenfassen. Dass es Menschen gibt, die haben irgendwo, die glauben und sie haben Jesus erfasst, aber dass das Feuer nicht mal so ganz brennt. Und sie haben es zu ihrer Aufgabe gemacht, zu ihrer Lebensaufgabe, Regeln zu befolgen, zu gucken, was ist richtig und was ist falsch, was ist rein und was ist unrein. Und sind damit beschäftigt und Paulus sagt, wisst ihr was, ihr geht am Leben komplett vorbei. Ihr kommt vielleicht in den Himmel, aber eigentlich gerade so, als wärt ihr durchs Feuer gerettet. All das, was ihr denkt, was gut ist, und die Leute denken manchmal, dass es gut ist und dass sie ein gutes Werk tun. Und wir denken ja auch an Paulus, der hat auch gedacht, es ist ein gutes Werk, die Christen zu verfolgen. So, und hat einfach alles daran gesetzt. Und Paulus sagt, das wird nichts im Himmel werden. Da wird nichts davon übrig bleiben. Sondern es geht darum, dass wir gucken, dass diese Dinge einen Ewigkeitswert haben. Wir als Menschen, die Gott anbeten, die Jesus anbeten und von ganzem Herzen lieben. Wir sind der Tempel. Der Tempel. Und dieser Tempel ist etwas Besonderes. Dieser Tempel ist heilig. Dieses Ziel ist höher. Dieser Tempel ist ewig. Und was Paulus hier tut, er bringt uns hinein in eine Ewigkeitsperspektive. Wer will etwas tun in seinem Leben, was von Ewigkeit Bedeutung hat? Ich will etwas tun, was in Ewigkeit Bedeutung hat. Und wo es nicht nur irgendwo um Meinung geht oder um irgendwelche Theorien geht, die ich irgendwie habe, sondern wo ich frage, hat das, was ich denke, wirklich einen Ewigkeitswert? Und ich will euch mit hineinnehmen in 3 Perspektiven, um mal hineinzuschauen, hey, wie können wir ganz neu den Fokus setzen oder immer wieder auch uns abgleichen, wo wir gerade sind oder vielleicht mal kalibrieren, dass wir wieder richtigen Blick haben. Und die erste Perspektive ist die Reich-Gottes-Perspektive. Da heißt es in Markus 1, Vers 15, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Die Reich-Gottes-Perspektive ist zugleich eine Ewigkeitsperspektive und es zeigt, unser Auftrag, den wir haben, ist größer. Unser Auftrag, den Gott uns gegeben haben, ist größer. Menschen brauchen Jesus. Menschen sollen in die Nachfolge mit hineingeführt werden. Und es geht um unser Leben hinaus. Ja, er ist der Anfang, er ist das Ende und wir sind irgendwo mittendrin. Und die Welt ist größer als wir selbst. Gott ist größer als wir selbst. Auch der Auftrag ist größer als wir selbst und wir sind mittendrin. Und wenn ich an die Ewigkeit denke, da wird so vieles kleiner in meinem Leben. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Wir kennen das, wenn wir auf einmal vor dem ewigen Gott stehen. Stell dir einfach mal diese Situation vor, du stehst vor dem ewigen Gott. Macht es dir Angst? Mir macht es keine Angst. Es ist eine Ehrfurcht. Es ist keine Furcht, es ist eine Ehrfurcht vor diesem ewigen Gott. Und ich finde das so stark einfach, weil es steckt auch eine Gnade dahinter, dass wir vor Gott treten können mit Dingen, die Ewigkeit Bestand haben. Hier schon, auf der Erde. Wir denken ja immer nur in den Himmel, wenn wir irgendwann in den Himmel kommen. Aber das, was wir hier haben, wir können Dinge bauen, die in Ewigkeit Bestand haben. Wenn wir in Menschen investieren, dann bauen wir in Dinge, die Bestand haben. Wenn wir Menschen lieben, dann hat das einen Wert in Ewigkeit. Dann sind Dinge nicht mehr umsonst in unserem Leben. Ja, wir denken manchmal, wenn wir Menschen lieben und wir haben uns irgendwie investiert und wir scheitern, dann denken wir, das war irgendwie alles umsonst. Aber das ist nicht umsonst bei Gott. Es hat einen Wert in Ewigkeit. Und so wird vieles einfach kleiner. Und ich finde es eine riesengroße Gnade, da reinzuschauen. Das ist eine Art Payback-Konto im Himmel. Aber nicht aufgrund von guter Taten, sondern aufgrund von der Liebe, die wir austeilen und die wir weitergeben. Unser Auftrag ist größer, weil wir dienen einem großen Gott. Und wenn dir bewusst wird, dass du einem großen Gott dienst und einen großen Gott glaubst, dann kann er auch große Dinge durch dich tun. Und manchmal hilft diese Ewigkeitsperspektive zu wissen, dass dieser Gott wirklich unendlich ist und riesengroß ist und uns dennoch liebt. Und so geht es nicht ums Essen, es geht nicht ums Trinken, es geht nicht um Corona, es geht auch nicht um das Klima, es geht auch nicht um Nicht-Impfen und Impfen und was richtig ist, sondern darum, dass Menschen Jesus brauchen. Und wir dürfen uns nicht ablenken lassen in irgendwelchen Diskussionen, die uns einfach überhaupt nicht weiterbringen in der Sache, wirklich die gute Nachricht weiterzubringen und zu verkündigen. Und das, was Paulus hier sagt, es geht um Friede, Freude, nicht Eierkuchen, Gerechtigkeit. Er nimmt eine andere Reihenfolge, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit ist keine Frucht des Geistes, aber diese finden wir nicht allein in Diskussionen, diese Gerechtigkeit finden wir in Jesus. In ihm allein sind wir gerecht. In ihm allein ist das Heil. Wer glaubt das, dass das in ihm allein ist? Sehr gut, sehr gut. Und es ist besser, seine Gerechtigkeit zu suchen. Wir suchen oft menschliche Gerechtigkeit oder streben nach der menschlichen Gerechtigkeit, aber die göttliche Gerechtigkeit ist eine andere Gerechtigkeit als die menschliche Gerechtigkeit. So, das dürfen wir überhaupt nicht verwechseln. Wir sagen ja manchmal, soziale Gerechtigkeit ist eine super Sache, aber die Frage ist, was ist die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben? Und wenn du zum Beispiel mit Nachbarn einen Streit hast, dann magst du im Recht sein. Aber die Frage ist, was sagt die Gerechtigkeit Gottes gerade in deiner Situation, in deinem Leben? Vielleicht sagt er, du rufst jetzt nicht den Rechtsanwalt an, sondern liebe deinen Nachbarn. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die ist so ganz anders. Ja, und das dürfen wir auch nicht verwechseln, weil wir wollen die Gerechtigkeit und Menschen stehen ein für die Gerechtigkeit und sind so richtige Aktivisten dafür. Aber die Frage ist das wirklich die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben? Mir fällt gerade ein Beispiel einfach dazu ein, weil ich das so spannend finde, weil wir erleben alle irgendwo Ungerechtigkeit. Und ganz oft und vielleicht mehrmals sogar am Tag. Und ich bin ein Typ, der ist ziemlich genau. Das kann Leuten richtig auf den Keks gehen, das werden Leute jetzt zwischendurch auch gar nicht mehr so glauben. In vielerlei Hinsicht bin ich etwas lockerer geworden. So, und mich haben bestimmte Dinge geärgert, wenn man mich übers Ohr gehauen hat. So, und dann habe ich gedacht, oh, diese 10 Euro... die hätte ich noch irgendwie rausholen können und so weiter. Das ist nicht gerecht und so weiter. Und dann gehst du nochmal nach. Heute sage ich mir, was für eine Zeitverschwendung. Weil wenn ich an die Gerechtigkeit Gottes glaube, ja, dann sage ich immer, hey Gott, du wirst dich darum kümmern, dass das Geld von diesem Konto auf mein Konto kommt. Wie? Ist mir egal. Und ich gebe alles ab der Gerechtigkeit Gottes und suche nicht meine Gerechtigkeit in diesen Sachen. Und es lebt sich echt entspannt damit. So, weil du kannst Dinge einfach geben. So, ist ja ohnehin endlich. Ja, was machen dir 10 Euro? Du kannst dir irgendwie keinen goldenen Wasserhahn irgendwie kaufen im Himmel. Ja, das bringt dir nichts. Aber wenn du guckst, was ist die Gerechtigkeit Gottes, lebst du leichter. Und jetzt kommt das Zweite, was wir hier sehen, Friede. Eine Frucht des Geistes, die kommt aus der Gerechtigkeit heraus, weil du erlebst auf einmal einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, wie es in Philipper 4, Vers 7 einfach steht. Weil du verstanden hast, dass die Rettung und alles, was du hast, allein in Jesus liegt. Deshalb ist das so entspannt. In unserem Ausgangstext heißt es dann auch in Römer 14, Vers 19, wir wollen uns also einsetzen für das, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Das Wort Erbauung, es kommt aus der Bausprache und beachtenswert ist ja die Tatsache, dass die römischen Monumentalbauten damals verbunden waren mit dem Namen des Auftraggebers, selten mit dem Architekten. Und hier spricht Paulus an, hey, es geht nicht um meine Meinung, es geht um seine Meinung. Es geht nicht um mein Reich, es geht um sein Reich. Es geht nicht um meine Kirche, es geht um seine Kirche. Es geht darum, dass sein Name verkündigt wird und nicht mein Name verkündigt wird. Es geht darum, dass die Menschen Jesus folgen und nicht meiner Meinung. Ich finde das so spannend, hier das hineinzunehmen, hier rein. Und dann kommt Freude. Freude folgt, wenn wir sehen, dass der Vater sich im Himmel freut, wenn Menschen sich freuen, wenn Friede da ist, wenn Menschen sich nicht streiten, wenn sie in Eintracht beieinander wohnen, so sage ich mal in alter Sprache. Dann kommt Freude in unser Leben auf. Und manchmal lassen wir uns die Freude rauben, weil wir so beharren auf unserer Meinung. Und manchmal ist es gut, einfach das zu lassen und zu gucken, was ist eigentlich die Hauptsache. Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er wird euch versorgen mit allem. Reich Gottes breitet sich permanent aus und die Frage ist, bist du dabei? Bist du dabei, wenn es sich ausbreitet? Bist du jemand, der das Reich Gottes sogar selbst durch deine Person mit ausbreitet? Ich finde das spannend, Reich Gottes ist nicht aggressiv. Obwohl die ganze Power und die Fülle im Reich Gottes drin liegt, ist Reich Gottes nicht aggressiv. Reich Gottes geht vorwärts, es breitet sich aus, es ist progressiv. Und Reich Gottes ist auch nicht politisch aktiviert. Leute haben damals versucht, das Reich Gottes mit Gewalt auf die Erde zu bringen. Direkt vor Jesus und direkt nach Jesus auch. Aber Reich Gottes ist persönlich engagiert, involviert und zu gucken, hey, was tut Gott? Und so habe ich die nächste Perspektive mit hineingenommen. Auch wenn man denkt, dass es mit drin steckt, aber nicht nur die Reich-Gottes-Perspektive zu haben, ist wichtig, sondern auch die Jesus-Perspektive. In Epheser 4, Vers 5 heißt es, wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Und in Markus 1, Vers 17 heißt es, da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Es gibt nur einen Gott und er hat einen Namen und sein Name heißt Jesus. Und die Frage ist, wer ist dein Messias, wer ist dein Retter, wer ist dein Erlöser, dem du folgst? Kannst du das wirklich sagen mit dem Namen Jesus? Und Reich Gottes Prinzipien, ich sage das so bewusst, können nämlich zum Götzen werden. Gerechtigkeit kann zum Götze werden. Ja, wenn du ein Aktivist wirst und soziale Gerechtigkeit nachfolgst, und das ist nicht verkehrt, aber du kannst dich darauf fokussieren, dass du den Namen Jesus, dass das eine untergeordnete Rolle bei dir spielt. Du kannst ein Friedensaktivist sein, du kannst irgendwie auf eine Demo gehen und kannst für Frieden stehen, du kannst Schilder hochhalten. Aber die Frage ist, hast du den Frieden zum Gott gemacht oder steht Jesus darüber, weil in ihm allein ist der Friede. Deshalb ist es so wichtig, die Jesus-Perspektive einfach zu haben. Luther hatte so eine Herausforderung in der Revolution damals, als es darum ging, die gute Nachricht den Menschen zu verkündigen. Und wir wissen auch um dieses ganze Thema. Alles war lateinisch. Er hat das oft gesagt, Leute müssen es verstehen auf Deutsch. Das Volk muss diese ganze gute Nachricht verstehen. Und andere haben mit Luther gesagt, weißt du Luther, wenn du schon mal richtig dabei bist, dann packen wir das Schwert aus und dann räumen wir mal richtig auf in der katholischen Kirche und dann beseitigen wir noch so viele andere Dinge, die gerade noch schief laufen in unserem Land. Diese Revolution ist eine richtige Revolution. Und Luther hatte Schwierigkeiten, weil es ging ihm gar nicht darum, Krieg anzuzetteln. Es ging ihm darum, wirklich die gute Nachricht weiterzubringen, dass sie jeder verstehen kann, dass jeder eine Beziehung zu Gott haben kann. Und dann hat er einen Satz geprägt, der heißt, was Christum treibet. Und hat immer wieder gesagt, was treibt Jesus an? Was bringt Jesus voran? Was bringt den Namen Jesus voran? Was ehrt den Namen Jesus und hat alles daran geprüft? Ehrt es den Namen Jesus, wenn wir diskutieren? Wenn wir darüber uns austauschen, ob Corona jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, ob wir uns impfen lassen sollen oder nicht impfen lassen sollen, ob wir eine Klimadebatte irgendwie starten, treibt das Christus an, ehrt das Jesus? Und so viele Fragen lösen sich dann einfach auf, wo wir denken, wow, das hat gar keinen Wert. Das hat gar keinen Wert, sich darum jetzt einfach zu streiten. Jesus liebt alle. Und ich finde das so spannend, einfach zu sehen, dass Jesus Jünger hatte, die ihm folgten, die wirklich verschiedener Meinung waren. Da waren auch Leute dabei, die waren auch solche Revoluzer, sag ich mal so. Die hatten vorher das Schwert in die Hand genommen. Die wurden ganz bewusst dazu ausgebildet, die Römer zu killen. Ja, da waren Killer waren dabei. Der Zelot war de facto ein ausgebildeter Killer. Ja. Und ich bin, das ist echt spannend wahrscheinlich, was da für Meinung zusammenkam. Dann die Fischer, die hartgesottenen Männer, so, dann Thomas, der Zweifler, so, lass uns vorwärts gehen, Thomas, ja, ich weiß nicht. Ja. Und der Zelot, ja, das machen wir, Jesus und so weiter, ich habe hier schon Schwerter vorbereitet. Die Donnersöhne, lass uns Feuer vom Himmel fallen. Ey, das sind verschiedene Meinungen. Jesus hatte mit verschiedenen Meinungen zu tun. Aber die Jünger, die damals Jesus folgten, die hatten etwas verstanden. Es ging nicht darum, dass sie einer Meinung folgten. Es geht darum, dass sie ein gemeinsames Ziel hatten. Ja, das war Jesus, ihm zu folgen und zu wissen, die gute Nachricht soll verbreitet werden. Und mit Jesus unterwegs zu sein, hat sich ihr Leben komplett einfach verändert. Und ihre Meinungen haben sich komplett irgendwie verändert und sie konnten einander stehen lassen. Ich liebe die Serie, ich muss kurz nochmal Werbung machen. Das darf ich verdiene dafür kein Geld. Ich mag die Serie The Chosen, die gerade rausgekommen ist. Ja. So, also wenn du Applaus brauchst, einmal The Chosen erwähnen. Und dann wird über die Jünger gesprochen, wie sie Jesus erkennen. Wie unterschiedlich ihre Leben sind und wie sie diskutieren und wie Jesus reagiert. Und es geht um das Leben von Jesus, aber es geht aus der Perspektive heraus, dass Menschen Jesus begegnen und miteinander auch zusammenleben als die Jünger. Und es ist wirklich empfehlenswert, diese Serie kostet nichts zu schauen. Und die erste Staffel ist fertig und die zweite Staffel ist gerade im Laufen. So, und wir gucken die, immer wenn die raus ist. Weil es zeigt so viel von der Vielfalt, wie Jesus gelebt hat. Und wir denken immer, bei Jesus war alles happy-clappy und war alles easy und war alles leicht. Aber das war es nicht. Jesus war unterwegs mit verschiedensten Menschen. Und lass dich nicht definieren, wogegen du bist, sondern lass dich definieren, wofür du bist. Menschen wissen manchmal so oft, wogegen die Kirche ist, wogegen du bist, aber wofür bist du eigentlich? Bist du für das Leben? Jesus hat Himmel gepredigt, nicht die Hölle. Wir lesen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. So, und bevor du etwas, wie drücke ich das jetzt aus? Bevor du dich entscheidest, gegen etwas zu sein, überleg erstmal, wofür du bist. Und vielleicht solltest du das ausleben, wofür du bist, und Menschen werden vielleicht sogar deiner Meinung folgen. Weil wir sind keine Menschen, die irgendwie abgrenzen. Wir sind Menschen, die den Weg zu Jesus zeigen. Das dürfen wir nie vergessen, in allen Diskussionen, die wir führen, auch um Wachstum in unserer Kirche. Und Paulus hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, weißt du was, es ist manchmal auch vieles egal. Er sagt, leben wir, so leben wir im Herrn. Sterben wir, so sterben wir in dem Herrn. Ja? Leben wir oder sterben wir, Hauptsache, wir gehören dem Herrn. Dann sind so viele Dinge einfach nebensächlich. Und das Leben ist auch endlich. Und so viele Christen kämpfen manchmal an der falschen Front. Sie haben eine neue Retterliebe manchmal erkannt, um irgendwas für etwas Richtiges oder gegen etwas zu kämpfen. Und es ist manchmal echt schräg. Ich will dir echt nicht auf die Füße treten, aber es ist schräg, wenn man so schräge Theorien aufstellt und in schräge Diskussionen führt, weil die Frage ist, bringt es Menschen zu Jesus? Oder bringt es Menschen einfach nur in Diskussionen? Die letzte Perspektive, die ich einfach mit euch teilen will, ist, es ist einfach nur logisch, ist meine eigene Lebensperspektive. Folge ich meinem oder folge ich seinem Ziel? Wie sieht deine Lebensperspektive aus? Wir wissen, in ihm ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Verbreitest du auch Friede, Freude und Gerechtigkeit? In Matthäus 19, Vers 21, da heißt es, Jesus sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Dieser Vers kommt aus der Begegnung mit dem reichen Jüngling. So jemand, der gedacht hat, er hat viel erkannt und kommt zu Jesus und Jesus sagt, es wäre gut, wenn du alles vor mir niederlegst. Und es ist kein Hollywood-Ende hier, es ist kein Happy End, sondern dieser geht wirklich traurig wieder weg. Aber die Frage ist, können wir Dinge niederlegen? Niederlegen, die wichtiger sind als die Sache für Jesus, dass Menschen Jesus brauchen. Können wir unsere Meinung, die wir haben, unterordnen unter diesen heiligen Namen Jesus? Weil es um Menschen geht, die Jesus brauchen und die gute Nachricht brauchen, die Liebe Gottes brauchen. Und die Frage ist, willst du, dass Menschen deiner Meinung und deiner Theorie folgen oder dir folgen oder willst du, dass Menschen Jesus folgen? Und ich predige das einfach auch für mich, weil auch als Leiter sind wir in Herausforderungen oder in Versuchungen, wenn Menschen uns folgen, ja, dann klopft man sich manchmal auch irgendwie auf die Schulter. Aber wir müssen immer schauen, hey, zeigt unser Blick auf Jesus. Bringen wir Menschen einfach dorthin. Bringen wir unsere Nachbarn einfach dorthin. Und die Lebensperspektive zu erweitern hilft, wenn wir unsere Grenzen erweitern. Wenn wir über unsere eigene Hausgrenze hinausschauen. Wenn wir über unsere eigene Nasenspitze schauen, über den Tellerrand hinaus. Wenn wir als Kirche über unsere Kirchengrenzen hinausschauen und gucken, was passiert und was will Gott tun. Das ist eine Reich-Gottes-Perspektive, wo Gott dich ganz persönlich in deiner persönlichen Perspektive mit hineinnehmen will. Ich sage immer so, lieber radikal in der Liebe als radikal in der Meinung. Denn in Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, findet Wohlgefallen bei Gott und Anerkennung bei den Menschen. Wir wollen uns also einsetzen für das, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. War eine herausfordernde Message, die mich auch so persönlich auch gerade ein bisschen mitgenommen hat. Ich glaube, wo Gott uns einfach ruft, auch gerade in dieser Zeit zu gucken, dass wir einen Beitrag in dieser Welt leisten, nicht irgendwie um Öl ins Feuer zu gießen, der Diskussion, sondern wirklich Liebe zu bringen. Die Welt braucht keine Kultur oder ein Echo von sich selbst, auch in unserer Kirche, sondern eine Antwort auf Fragen, die Menschen haben und sie gucken uns, leben wir das auch, was wir sagen. Und ich will dich fragen, wo hast du deine Meinung irgendwo höher bewertet als das höhere Ziel? Wo hast du Menschen vielleicht Unrecht getan oder erbittert irgendwo diskutiert? Wo ist irgendwo Unfriede reingekommen und ist Freude auch in deinem Leben irgendwo verloren gegangen? Wo hast du versucht, deine Gerechtigkeit zu suchen, anstatt seine Gerechtigkeit zu suchen? Und ich will dich einladen, dass du vielleicht sogar noch in diesem Sonntag, in diesem Nachmittag, wenn du Personen gerade vor Augen hast, einfach anrufst und sagst, war ein bisschen heavy. So, hab da einfach nur gerade meine Meinung irgendwie vor Augen gehabt. Und dass wir uns wirklich versöhnen und in die Augen gucken können, auch als Kirche. Mit den ganzen Meinungen, Endzeittheorien, es gibt so viel mehr als Endzeittheorien, als irgendwelche Debatten und irgendwie Diskussionen, sondern zu gucken, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Wo hat deine eigene Seele irgendwo Schaden erlitten, Schiffbruch erlitten und du bist irgendwo gerade gestrandet und du kommst nicht mehr weiter? Lass dich ganz neu einfach von der Liebe Gottes füllen. Und ich will gerade jetzt da reinbeten, weil ich glaube, Gott will etwas tun, weil er Dinge auch wiederherstellen will, die kaputt gegangen sind. Und wenn du das für dich nimmst, vielleicht packst du irgendwie die Hand auf dein Herz, was manchmal auch so ein bisschen kaputt gegangen ist in dieser Zeit. Und ich will einfach für dich beten und da segnen da drin. Herr, wir werden manchmal wirklich hin und her geworfen, auch in dieser Welt. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, Herr, dann zerbricht auch einiges in uns und auch in anderen. Und nicht alles, was zerbricht, ist gut. Herr, weil vielleicht sollte der Stolz zerbrechen, Herr, aber vielleicht zerbrechen Freundschaften, Herr. Und wir beten, dass du Wiederherstellung schenkst. Da, wo wir erbittert irgendwie bestimmte Meinungen vertreten haben, wollen wir ganz neu dir folgen, Jesus. Und diesem höheren Ziel, das einfach vor Augen haben, dass du Menschen liebst von ganzem Herzen. Und du uns gewinnen willst, andere Menschen zu gewinnen. Und ich bitte ganz besonders für Kraft, jeder Einzelne, die Person, die einfach das betrifft, auch diesen Schritt einfach zu gehen, auch den Schritt des Glaubens, vor allem diesen ersten Schritt zu gehen. Herr, weil du liebst eine Einheit, nicht in Uniformität, sondern in einer Vielfalt, dass wir gemeinsam vorwärts gehen und Reich Gottes bauen. Und ich will diesen Moment einfach auch nehmen, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus. Und ich habe vorhin gefragt, wer ist dein Erlöser? Wer ist dein Messias? Und vielleicht hast du andere Dinge, die höher sind in deinem Leben oder die du höher bewertest in deinem Leben. Und du hast eventuell noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich will dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen, dass er hineinkommt in dein Leben. Und dann mit dieser Perspektive von Gerechtigkeit, von Frieden und Freude, die wirklich übersprudelt in deinem Leben. Und wenn du bereit bist, dein Leben Jesus zu geben, lade ich dich ein, einfach dieses Gebet jetzt nachzubeten und diese Entscheidung ganz bewusst zu treffen, dass er der Chef ist in deinem Leben. Und bete einfach nach: Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Denn ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin, und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund: Jesus Christus ist mein Herr. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung gerade jetzt getroffen hast, dann hast du eine der besten Entscheidungen deines Lebens getroffen. Und ich will dich einladen, dass du einfach auf uns zukommst, uns eine Nachricht schreibst. Wir wollen gerne nochmal mit dir persönlich beten. Ich würde auch gerne hier auch im Raum für all diejenigen, die hier sind, mit dir einfach persönlich beten. Weil das ist jetzt ein Anfang einer wichtigen Reise. Und ich glaube, da wird viel Friede und viel Freude noch kommen in deinem Leben. Amen.